Hier in der Kraft Jesu Christi stehen wir, Plural, sage ich mal ganz bewusst. Ist uns das bewusst, dass wir in der Kraft Jesu Christi leben dürfen, dass Christus in uns wohnt, lebt, dass wir unsere Identität in Christus haben? Das war eine der ganz, ganz großen Leitsätze der Reformation Martin Luthers. Allein nur Christus. Das ist mein Thema heute. Wir sind ja in diesen Tagen, Monatsende, 500 Jahre Reformation. Und ich möchte bewusst einmal auch über diese vier Kernaussagen nachdenken in den nächsten Wochen. Und die erste Kernaussage der Reformation, allein nur Christus. In der Präambel, geht das? Ja. In der Präambel unseres Bundes der freien evangelischen Gemeinden in Deutschland steht dieser Satz. Die Gemeinden wollen sich in ihrem Aufbau und Dienst nach der im Neuen Testament erkennbaren Lebensweise der Gemeinden ausrichten. In ihnen kann Mitglied werden, wer an Jesus Christus glaubt und bekennt, durch die Vergebung seiner Sünden empfangen zu haben. Und wer bereit ist, seine Lebensführung von ihm bestimmen zu lassen. An Gott zu glauben ist richtig. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Es muss schon Jesus Christus sein. Und der Reformator Martin Luther hat diese vier Kernsätze formuliert, auf die es im Christentum und dem Glauben an Gott ankommt. Allein nur Christus, allein nur die Bibel, allein nur die Gnade, allein nur der Glaube. Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura. Das waren die vier Aussagen, die Grundlagen unseres Glaubens und Bekenntnisses. Heute geht es um das Solus Christus, allein nur Christus. Luthers Reformation war eine Protestbewegung gegen die damalige Kirche, die wir heute als die katholische, das heißt ja die allgemeine Kirche, bezeichnen. Es hat in ihr, in der damaligen katholischen Kirche, allgemeinen Kirche, viele Missstände gegeben, gegen die Luther vorgeht, gegen die ganze Kirchenpolitik, gegen die Kirchenlehre, gegen die Theologie, und er stützt das auf diese vier Begriffe zusammen. Es geht in der Kirche zuerst einmal um Jesus Christus und um nichts anderes. Er ist die Mitte, die absolute Mitte allens. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um Macht, es geht nicht um Kirchenpolitik, es geht nicht um Kirchenbau, es geht auch nicht das, was alles so falsch gelaufen ist im Namen Gottes, sondern es geht um Jesus Christus. Und aus diesem Protest entstanden die Protestanten. Sie führten uns zurück zu dem Kernstück des göttlichen Evangeliums, Jesus Christus. Als Luther sich mit der Person Jesus Christus befasste, vor allem durch das Studium des Galaterbriefes und des Römerbriefes, verstand er, dass Gott uns in und durch Jesus Christus in die Freiheit führt, weg von der Enge göttlicher und menschlicher Bestimmung. Du bist frei. Das ist für Luther das Herzstück des Evangeliums geworden, gewirkt durch Jesus Christus. Und darum gründet sich unsere Präambel der FEG Deutschland eben auch auf Jesus Christus. Ohne ihn würde es übrigens keine protestantische oder Freikirche geben. Solus Christus. Allein, weil Jesus Christus der ist, der war und der sein wird. Und darum sind wir heute auch hier. Wegen Jesus Christus. Was bedeutet das im Einzelnen? Die erste Aussage dazu, die Dreieinigkeit Gottes. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott, eigentlich steht hier ein Wort, was ich gleich erklären werde, eigentlich steht hier Götter, Himmel und Erde. Und im 1. Mose 1, Vers 2 steht, noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte über dem Wasser, aber der Geist Gottes schwebte auf ihr. Das Wort Gott ist ein numerischer Plural, der aber als Singularbegriff wiedergegeben wird. Das gibt's in der hebräischen Sprache sowas. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist, alle drei waren von Anfang an in der Schöpfung beteiligt. Das ist der erste Hinweis, dass der christliche Gottesbegriff singular gebraucht wird, aber plural verstanden wird. Dreieinigkeit. Für uns Menschen schwer zu begreifen, ist aber so. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle sind Gott und in ihrer Anbetung würdig. Im Kolosserbrief wird es noch präziser ausgedrückt. Christus ist das Abbild seines Vaters. In ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Beginn der Schöpfung war er da. Durch ihn, also Christus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare, alle Königreiche und Mächte, alle Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Kolosser 1, 15 und 16. Aber es geht noch weiter. Gott hat in Jesus Christus nicht nur diesen Kosmos ins Leben gerufen, er hat auch in ihm das Heil geplant und durchgeführt. Aus sich selbst heraus hat er den persönlich erlösenden und helfenden Teil seiner Persönlichkeit mit einer menschlichen Natur umkleidet und kommt in der Person des Jesus Christus zu uns sogar auf die Erde. Das Kind von der Krippe in Bethlehem wird bekanntlich der Mittler zwischen Gott und Mensch. Jesus Christus zeigt uns, wie Gott denkt, erklärt, wie Gott ist. Wir erfahren plötzlich den Vater. Gott wird mehr als nur allgemein Gott. Der Vater wird uns von Jesus Christus vorgestellt. Und er löst das größte Problem, das seit des Sündenfalls in diese Schöpfung eingedrungen ist. Er löst es, versöhnt Gott mit den Menschen durch das Erlösungswerk am Kreuz. Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt gründet Jesus seine Gemeinde in Jerusalem, die sich von dort aus weltweit bis heute ausbreitet. Lesen wir im Kolosserbrief mal etwas weiter. Dort steht nämlich ab Vers 18, Christus ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Mit ihm hat alles angefangen. Weil er in allen Dingen der Erste ist, war er auch der Erste, der von den Toten zum neuen Leben auferstand. Denn Gott wollte mit allem, was er ist, und hat in seinem Sohn wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr habt früher von Gott nichts gewusst und seid mit eurem bösen, sündigen Leben bisher seine Feinde gewesen. Durch seinen Tod hat Christus uns mit Gott versöhnt, sodass ihr einmal ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott stehen könnt. Bleibt nur fest und unerschütterlich in eurem Glauben und lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht auf Erden soll euch diese Hoffnung des Evangeliums rauben, das euch wie allen anderen Menschen dieser Erde verkündet worden ist. Das ist das Herzstück aller Aussagen des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus. Er hat für uns das Erlösungswerk vollbracht. Und wer das im Glauben annimmt, der darf ewig leben. Hier kommt schon der zweite Begriff mit rein. Glaube, darüber geht es dann am nächsten Sonntag. Allein nur der Glaube, die nächste Aussage von Martin Luther. Eine zweite Aussage dazu. Da muss ich hin. Eine zweite Aussage dazu. Gott Vater und Gott Sohn absolut wesensgleich. Im Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Und Jesus sagt im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Willst du etwas über Gott wissen, dann schau dir Jesus Christus an. Und wenn wir Jesus Christus verstehen, verstehen wir den Vater. Sie sind wesensgleich. Und so sagt es Jesus auch im Johannes 12, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich weiß, dass sich an diesen Bibelversen auch viele Menschen stören. Aber das ist nun einmal der von Gott vorgegebene Weg. Er führt über den Glauben an Jesus Christus zu ihm. Das kann ich annehmen oder ablehnen. Keiner wird dazu gezwungen. Und auch in Gesprächen mit anderen Religionen bekennen wir unsere Überzeugung. Aber ich ergänze immer mit Wertschätzung denen gegenüber, die zu einer anderen Überzeugung gekommen sind. Die entscheidende Frage ist nicht, zu welcher Kirche oder Religionsgemeinschaft ich gehöre, sondern ob ich zu Christus gehöre. Das ist die entscheidende Frage. Und das war Luthers Ansatz. Und das ist der wesentliche Inhalt seiner Reformation. Es steht also alles mit Jesus Christus. Allein nur Christus. Sonst keiner. Kein Kirchenführer. Keine menschengemachte Lehre. Kein Geld. Keine menschliche Leistung. Keine menschlich erklärten Messiasse. Auch keine Gemeindeleitung und keine Ältesten. Christus. Christus ist das Zentrum, an ihm entscheidet sich alles. Und das hat Luther klar gemacht. An Jesus allein dürfen und müssen wir uns ausrichten. Von Jesus her alleine können wir Gnade und Rettung erfahren. Gnade wird dann das dritte Wort sein, worüber wir intensiver nachdenken. Er allein gibt uns alles. Und er wünscht sich so sehr, dass wir auch alles von ihm annehmen. Und wenn wir die Bibel lesen, erfahren wir, wer Jesus Christus ist. Die Mitte der Schrift ist Jesus Christus, ist meine feste Überzeugung und nichts anderes. Und wie er uns zur Seite steht, einige Aussagen dazu. Jesus gibt uns Gnade und Erlösung. Jesus gibt uns, was wir zum täglichen Leben brauchen. Bittet und es wird euch gegeben, steht dort. Jesus hilft uns in aller Not. Oder wenn wir Galaterbrief lesen, erfahren wir im 5. Kapitel, was es bedeutet, wenn Jesus uns in die Freiheit führen möchte. Jesus trägt mit uns an unseren Lasten. Meine Last ist leicht. Ich trage sie mit euch. Matthäus 11, 28. Jesus ist nahe und verlässt uns nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Auch wenn vielleicht nicht so viel Gutes an uns ist. Aber er liebt uns so, wie wir sind. Er gibt uns seinen Frieden und er heilt unsere Herzen. Und darum ist Jesus Christus als drittes auch die Mitte unseres Glaubens. Luther entdeckte, dass er durch Jesus Christus gerettet und erlöst ist. Nicht durch Werke oder gar durch die Kirche, sondern durch Jesus. 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus Christus glaubt, der hat das Leben nicht. Solus Christus, allein nur Christus, das war in der Reformationszeit eine Kampfansage gegen die Frömmigkeit jener Zeit. Solus Christus sollte wieder deutlich machen, was im Zentrum des Glaubens steht. Nicht Maria, nicht die Heiligen, nicht fromme Taten, kein zorniger oder strafender Gott, es ist erst recht nicht die ständige Angst vor dem Teufel. Im Zentrum des Glaubens steht alleine Jesus Christus. Es braucht keinen anderen Vermittler, keinen katholischen Heiligen, keinen. Sie nützen uns nichts. Wir brauchen nur Jesus Christus. Solus Christus, das war die entscheidende Erkenntnis von Martin Luther. Es begann im Juli 1505, als Martin Luther auf dem Heimweg von einem Besuch bei den Eltern war und auf freiem Feld in ein heftiges Gewitter geriet. Neben ihm schlug ein Blitz ein und Luther ahnte, jetzt hätte ich eigentlich auch tot sein können. Und er bekam es mit der Angst zu tun. Was ist, wenn ich gestorben wäre? Was ist mit meinen Sünden? Wie bestraft mich Gott jetzt? Woher komme ich, wenn Gott mich so ganz plötzlich aus dem Leben reißt? In den Himmel? Oder eher in die Hölle? Luther war tief erschüttert, voller Angst vor Gott. Und er beschloss, als Mönch in ein Kloster zu gehen. Aber seine Angst vor dem strafenden Gott und der ewigen Hölle, sie ging mit ihm. Gott war für Martin Luther ein Schreckensgespenst, jemand, vor dem man sich zu fürchten hat und dem man nicht so einfach mit Wallfahrten und frommen Gebeten freundlich stimmen kann. Doch dann, um das Jahr 1512, entdeckte Martin Luther Jesus Christus. Natürlich hatte er vorher schon an ihn geglaubt, aber nun verstand er, wer Jesus ist. Gott öffnete ihm die Augen. Er entdeckte, dass Jesus Christus für ihn, Martin Luther, ganz persönlich gestorben ist. Aus Liebe zu ihm. Luther verstand, dass er keine Angst mehr haben muss vor Gott und vor der Hölle, weil er durch Jesus Christus gerettet und erlöst ist. Jetzt sah er Gott mit anderen Augen. In Jesus sah Martin Luther den Gott, der auf diese Erde gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen. Er begegnet in Jesus dem Gott, der bereit war, für uns Menschen alles aufzugeben, ja sogar sein Leben am Kreuz für uns hinzugeben, weil er uns so unendlich liebt. Das war die Entdeckung Martin Luthers. Und das musste er unbedingt in der damaligen Zeit weitersagen. Nur es interessierte die damalige katholische Kirche nicht. Das war für sie eine Bedrohung, Menschen in die Freiheit zu führen. Sie wurden doch in die Gebundenheit und Enge der Kirche geführt. Und so begann ein Kampf gegen die damalige Kirche. So begann die Reformation, die Erneuerung. In Solus Christus liegt das Zentrum der Reformation. Als Christen, die wir von der Reformation herkommen, und da gehören wir zu, dürfen wir uns immer wieder erinnern lassen. Hier ist die Mitte unseres Glaubens. Was wir glauben und denken, was wir tun und zu unterlassen haben, hat alleine in Jesus Christus seine Richtschnur. Und noch eine Aussage ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Ganz wahrer Mensch und ganz wahrer Gott. Wie kann das zusammenpassen? Wie passen diese beiden Naturen in ihrer Ganzheit zusammen, ohne die eine oder andere zu beschädigen? Denn sie müssen zusammengehören, sonst ist der ganze christliche Glaube wertlos. Gott sein und Mensch sein zugleich, keine Mischung als Übermensch oder Halbgott, auch keine Trennung, mal Mensch, mal Gott. Geht das überhaupt? Bleibt da nicht die Alternative entweder Mensch oder Gott? Wahrer Mensch und wahrer Gott ist nicht logisch, aber theologisch. Und es ist wahr. Die Frage führte zu einem intensiven theologischen Ringen, welchem Jahr 451 auf dem Konzil von Chalkedon eine Antwort fand. Jesus ist ganz Gott, so als wäre er nie etwas anderes gewesen. Und Jesus ist ganz Mensch, so als wäre er nie etwas anderes gewesen. Und diese Trinität, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, wurde damals festgelegt und Konsens der Christenheit. In seiner einzigartigen Person ist Jesus für mich beides, Gott und Mensch, untrennbar. Wie sagt es Dietrich Bonhoeffer, Christus ist eine Person in zwei Naturen. Und beide Naturen, Menschheit und Gottheit, sind immer präsent, wenn heute von Jesus die Rede ist. Eine weitere Aussage dazu. Was bedeutet denn jetzt Jesus Christus, vor allem die Auferstehung für uns? 2. Korinther 13, Vers 4. Als Jesus gekreuzigt wurde, war er schwach. Jetzt aber ist er auferstanden und lebt aus der Kraft Gottes. Mit der Auferstehung steht und fällt unser Glaube. Sie besiegelt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Als Jesus am Kreuz hing, sehen wir ihn als Menschen, mit all seiner Schwächen. Er starb wie jeder Mensch, nur viel qualvoller. Und er war ohne Zweifel tot. Das wurde sogar amtlich nachgeprüft und daraufhin die Erlaubnis zum Begräbnis erteilt. Die Leiche lag im Grab, die Grabplatte war versiegelt und der Eingang von Soldaten bewacht. Kein Mensch hatte Zugang. Und auch die Aussagen, dass es einen Geheimgang gab, wo die Jünger dann rein, um ihn zu holen, ist alles Blödsinn. Durch die Auferstehung spricht Gott sein Ja und sein Amen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Von daher ist es unmöglich, dass er nur ein gewöhnlicher, vielleicht ein etwas außergewöhnlicher Mensch war, der von den Juden und von den Jüngern nach seinem Sterben wieder hochgejubelt wurde. Nein, die Auferstehung ist das Entscheidende. Ohne sie könnte Jesus irgendein Mensch sein, irgendein herausragender Theologe, irgendein scharfsinniger Denker. Aber erst die Auferstehung beweist, dass er mehr ist, nämlich Gottes Sohn. Und die Auferstehung ist meiner Auffassung nach juristisch beweisbar, wenn wir die Methoden anwenden, die die Juristen heute anwenden. Es gibt so viele Aufzeichnungen, die unabhängig voneinander entstanden sind und die das berichten. Und so bezeugt uns die Auferstehung Jesu die ewige Gültigkeit seiner Lehre und Erlösung. Jesus wird damit zum alleinigen Mittler zwischen Gott und Menschen und bekommt in ihm den zentralen Punkt des Glaubens, die Mitte der Bibel sozusagen. Und weil Jesus auferstanden ist und in den Himmel zu Gott zurückgekehrt ist, lebt er heute in Personalunion mit dem Vater im Himmel. Und wenn wir uns Gott vorstellen als unendlich großes Licht, dann steht mitten in diesem Licht die auferstandene Person Jesus Christus, ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Und wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, dann gilt das bis in unsere heutigen Tage. Durch die Auferstehung können wir nun im Glauben zu Jesus Christus kommen. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft der Kirche? Eine sechste Aussage. Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Wir Kirchen müssen es wieder schaffen, uns auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Und das Kerngeschäft ist Jesus Christus im Mittelpunkt. Wo wir uns bei ihm, wo wir uns beim Kreuz treffen, werden wir Kirche im Sinne des Gründers sein können. Das war die Kernbotschaft von Martin Luther. Er wollte die damalige Kirche erneuern, reformieren. Doch sie ließ es nicht zu. Im Gegenteil, sie verfolgte Luther. Und es folgten unsagbar schlimme Kriege, der Dreißigjährige Krieg und andere. Es blieb Luther gar keine andere Wahl, als eine neue Kirche zu gründen. Heute, 500 Jahre weiter, sind wir hoffentlich klüger. Wir sind gebildeter und aufgeklärter. Wir können lesen und schreiben. Wir haben einen hohen Toleranzwert. Das sind gute Kernwerte einer Gesellschaft. Aber die gelten leider in manchen Kirchen und Gemeinden nicht. Hier macht sich immer wieder Rechtgläubigkeit breit. Ich weiß es und du bist ein Irrlehrer. Wie schlecht und wie lieblos sind wir Christen miteinander umgegangen. Noch vor kurzem hörte ich diesen Satz. In der Gemeinde XY wird der Geist von unten, weil sie Zungenrede praktizieren. Es erschrickt mich, solche oder andere Aussagen über Kirche oder Gemeinde zu hören. Und ich wünsche mir, dass wir 500 Jahre nach Luther endlich aufhören mögen. Unsere gemeinsame Glaubensbasis sollten wir finden in Jesus Christus. Und nur in Jesus Christus. Alles Weitere, wie sich Christsein gestaltet, ist doch zweitrangig. Wenn wir uns in Jesus Christus treffen, am Mittwoch sitzen wir zusammen, übrigens ist kein Gebetskreis Mittwochmorgen, in der Evangelischen Allianz hier in Farmsen. Und wir haben verschiedenste Gemeinden zusammen, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und da ist eine charismatische Gruppe dabei, ein Anglikaner dabei, Lutheraner dabei, Freikirchen dabei. Und wir treffen uns wo? Bei Jesus Christus. Wir gehen nicht in die Ränder, wo wir vielleicht miteinander zu diskutieren haben. Ist auch nicht wichtig. Aber wir treffen uns bei Jesus. Und von dort her können wir beten und dieser Stadt dienen. Ich möchte und wünsche mir, dass wir über alle Konfessionsgrenzen hinweg wieder das fokussieren. Auf Jesus Christus kommt es an. Es geht nicht um kirchliche Vormachtstellung. Es geht nicht um kirchliche Lehrmeinung. Es geht nicht um ein werteorientiertes Christsein ohne Christus. Und das ist unser Problem. Viele Kirchen und Gemeinden haben sich längst von Christus gelöst, während wir Christen uns über viele Jahrhunderte hin hinter unseren Kirchenmauern sicher gefühlt haben. Ist außerhalb der Kirchenmauern aber ein Paradigmenwechsel geschehen. Die Kirche in Deutschland ist heute nicht mehr der Ansprechpartner für Lebens- und Glaubensfragen. Und auch Gott und Christus haben kaum noch eine Bedeutung für die Menschen. Haben wir das nicht gemerkt, dass wir uns in unserem frommen Saft eigentlich selber gegart haben und nicht mehr begriffen, was draußen passiert? Und jetzt laufen wir hinterher, mühsam hinterher. Das ist unser Problem. Kirche hat aber ihren wichtigsten Auftrag darin, Menschen um Jesus Christus herum zu sammeln, sich von ihm ausrüsten zu lassen, um dann gelebte Liebe in diese Welt zu bringen, so wie es Jesus sagte. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt. Ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie Führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Und ein letzter Gedanke. Solus Christus hängt nicht an uns, weil er der Herr ist. Er ist wahrer Gott und Mensch. Er baut seine Gemeinde. Lassen wir ihn bauen und stellen wir uns ihm zur Verfügung. Je mehr menschliche Baumeister meinen, die Kirche bauen zu müssen, nach ihren eigenen Vorstellungen, werden scheitern. Je mehr wir meinen, uns in Rechtgläubigkeit bekämpfen zu müssen, werden wir scheitern. Wo wir aber ihn bauen lassen, das Haus der Gemeinde entsteht und es entsteht ein wunderschönes Haus. Und wenn Menschen dann an uns die Liebe Gottes sehen, werden sie von dieser Liebe angezogen und hingezogen zu Gott. Diese Kirche wünsche ich mir, kraftvoll, lebendig, mit ihm als Herrn, eben Solus Christus. Amen.